heute mit Iris Fassbender. Sag mal, Iris, machst du uns heute eigentlich zu wahnsinnig erfolgreichen und auch wahnsinnig reichen Coaches? Weil mit dem richtigen Mindset geht doch eigentlich alles, oder?
Oh, da muss ich dich leider täuschen, Eva.
Was?
Das ist nicht der Hintergrund unserer DGTA-Coaching-Ausbildungen.
Oh nein.
Solche Heilsversprechungen, die manche machen. In 3 Stunden bist du dein Problem los. Das wäre für mich ein No-Go, zu so einem Coach zu gehen und mich bei einem solchen Menschen beraten zu lassen. Wir sind auch so ein bisschen auf dieser Technikwelt unterwegs und denken, wir können uns umprogrammieren. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum Menschen das suchen. Diese Menschen bringen auch eine gewisse Provokation mit, was für viele Menschen offensichtlich anziehend ist.
Ja Mensch, da habe ich jetzt auch mir ein bisschen was anderes versprochen. Ich bin sehr froh, dass wir die Folge heute hier mit dir haben, weil das Thema einfach im Markt, und wir sind ja auch alle im Coaching-Markt mit aktiv, respektive auch in den Weiterbildungen aktiv, einfach ein sehr großes ist gefühlt in den letzten 2 Jahren. Es gibt sehr viele Dokumentationen, Reportagen über das Thema, wo wir gleich noch ein bisschen einsteigen wollen. Aber vielleicht zu Anfang, Iris, magst du dich denn einmal vorstellen? Wer bist du denn und was ist denn überhaupt deine Funktion in der DGTA? Und vielleicht verlieren wir auch nochmal 1, 2 Wörter über die DGTA selbst. Dann haben wir das auch noch als Einordnung.
Ja, ich bin Iris Fassbender. Ich lebe in Mainz und habe dort dann mein Weiterbildungsinstitut Fassbender hoch 2. Ich bilde Menschen aus in der Transaktionsanalyse und bin auch da lehrende Transaktionsanalytikerin im Bereich Beratung. Ich habe hier in Mainz meine Institutsräume und bin von Beruf eigentlich Diplom-Sozialpädagogin, habe aber früh erkannt, dass ich in der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse der DGTA auch eine gute Fortbildung, Weiterbildung bekomme, so dass ich als frisch auf den Markt gekommene Beraterin sehr schnell erkannt habe, dass ich da praktische Tools und Möglichkeiten der Reflexion bekomme.
Okay. Und das heißt, du bist ja dann, ich habe mal ein paar Zahlen rausgesucht zum Coaching-Markt, damit wir heute auch wissen, worüber wir reden. Wir sind insgesamt in Deutschland um die 35.000 Coaches. Davon haben wir 9.000 Business-Coaches. Im gesamten Markt wird ungefähr so 500 Millionen Umsatz generiert im Jahr hier in Deutschland. Und man schätzt, dass ungefähr 50% der Coaches, die in Deutschland arbeiten, nicht professionell arbeiten oder nicht nach bestimmten Standards arbeiten. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, Eva, wo du mit dem Intro auch angeknüpft hast, nämlich dass gerade einfach ja der Markt sehr unübersichtlich ist und dadurch natürlich auch ein gewisser Standard in der Form gar nicht eingehalten werden kann. Wir haben über 20 Coaching-Verbände, also unterschiedliche Verbände, die Zusammenschlüsse sind dann von Coaches, Beratern, Organisationsentwicklern im Zweifel auch und wo es aber keinen einheitlichen Standard gibt. Und deswegen wollen wir heute auch in der Folge da speziell auch mal drauf gucken, wollen auch auf uns als Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse einmal drauf schauen, wie wir diese Qualitätsstandards sicherstellen und vor allen Dingen auch, wie wir Qualität in der Ausbildung dann auch sicherstellen. Und deswegen, du hast es ja gerade schon gesagt, bist du für uns heute auch der perfekte Gast, weil du genau diese Perspektiven einnehmen kannst. Einmal wirklich, dass du im Markt arbeitest, aber halt eben auch in der Ausbildung aktiv bist und im Verband im Rahmen des Weiterbildungsausschusses. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du heute hier bist, Iris.
Ja, danke. Ja, und das, was du sagst, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich habe in der Organisation die Aufgabe gehabt, ein Coaching Board zusammenzustellen und habe mir sehr viele Zertifizierungen angeschaut. Und ich habe die unterschiedlichsten Zertifikate vorgelegt bekommen von Menschen, die 2, 3 Jahre Ausbildung gemacht haben zum Coaching und andere, die ein Semester oder ein Wochenende Hypnose-Coach geworden sind, die dann aber sich auf dem Businessmarkt auch bewegen wollten. Und das hat mich sehr erschreckt und aus diesem Grund habe ich mich auch sehr stark eingesetzt hier in der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse, dass wir die Kompetenzen klar benennen, dass wir unsere Definition auch schärfen, um deutlich zu machen, dass wir wirklich eine qualitativ hohe Ausbildungsorientierung haben in der DGTA.
Könntest du mir nochmal erklären, was das bedeutet, die Definition zu schärfen?
Ja, wir haben jetzt in der letzten Zeit seit es diese Zertifizierung zum TA-Coach, DGTA gibt, haben wir gemerkt, wir müssen ein ganzes Stück auch an diesen Fortbildungen, an diesen Kompetenzen nochmal arbeiten, nochmal schauen, sind sie noch marktfähig? Ist das noch ganz klar, was wir da definiert haben? Und haben im Weiterbildungsausschuss der DGTA uns Zeit genommen, eine Arbeitsgruppe zu bilden mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die im Coaching-Business unterwegs sind, und haben uns die Definition und die Kompetenzen angeschaut und diese überarbeitet, sodass wir klar sagen können, in der Definition der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse ist die Beziehungsorientierung ganz deutlich ausgestellt. Es ist die Lösungsfokussierung an der Schnittstelle von Organisation und Person deutlich herausgestellt. Und es ist auch klar benannt, dass die Umsetzung, dass der Umsetzungsprozess aber in der Verantwortung der Person liegt. Also wir können als Coaches nicht sagen, mach das morgen mal so.
Und aber genau das ist doch der Unterschied zu diesen ganzen Life-Coaches, die man irgendwie in irgendwelchen Sendungen sieht, dass man eben, die sagen ja, ich bin die Person, mach das so wie ich und dann wirst du erfolgreich werden.
Ja, genau. Das ist der Unterschied. Also es geht im Coaching aus unserer Sicht nicht darum, dass der Coach die erste Person spielt oder ist, sondern es geht darum, dass wir uns in Beziehung begeben als Coaches mit unseren Coaches. Und dass es um die Lösung für den Coachee geht und nicht um das Umsetzen der Ratschläge, die jemand gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in der Ausbildung der Coaches, was die Transaktionsanalyse bereitstellt, aber auch viele andere Verbände. Also ich möchte nicht sagen, dass wir da ganz alleine das Alleinstellungsmerkmal für gute Ausbildungen haben, aber das ist, glaube ich, auch ein Punkt, auf den man sehr genau schauen muss. Geht es um den Coach, weil der da einen Saal mit 3000 Menschen füllt? Oder geht es darum, dass wir wirklich mit Menschen gemeinsam Lösungen suchen? Auch Lösungen, warum zum Beispiel Prozesse, Konflikte immer wieder in bestimmte Fehlspuren laufen? Ne? So. Das geht aber nur, wenn ich mich wirklich in Beziehung begebe mit dem Coachee. Und das geht nicht, wenn ich aus meiner Haltung heraus sage, das musst du machen, das ist das Beste für dich.
Das finde ich gerade sehr interessant, weil in Dreisat Kulturzeit, die haben auch nochmal das Thema Coaching beleuchtet. Und da wurde dann zum Abschluss, also ging es mehr dann genau um diese Motivationsredner, nenne ich sie jetzt einfach mal, auf Bühnen. Will das überhaupt gar nicht werten, aber da wurde dann gesagt, es gibt in der Szene auch seriöse Coaches, die mit individuellen Tipps fürs Leben arbeiten. Oder die individuelle Tipps fürs Leben geben. Und das ist ja schon ganz spannend, weil das ja eigentlich genau nicht unser Verständnis von Coaching ist, dass man irgendwie individuelle Tipps gibt. Aber das Verständnis ja anscheinend von Coaching insgesamt oder zumindest jetzt in diesem Beitrag ja genau das ist. Also es gibt immer noch eine Idee von Coaching, die davon ausgeht, da ist jemand Guruhaftes, sage ich mal, der weiß, wie das Leben des anderen funktioniert und der auf jeden Fall in den Schuhen von dem anderen steckt und dem anderen sagen kann, naja, mach das so und so und dann wird das schon funktionieren. Deswegen vielleicht nochmal gerade einen Schritt zurück. Mhm. Was ist denn aus deiner Perspektive jetzt als aktive Coachin ja auch und Organisationsberaterin und vielleicht auch aus der Sicht von der DGTA, da gibt es sicherlich ja sehr große Schnittmengen. Was ist denn überhaupt Coaching?
Ja, Coaching ist eine Prozessberatung, die Menschen befähigt, selbstbewusst und selbstgesteuert auch zu denken, handeln und zu fühlen im Kontext von Organisationen, von eigener Person und von dem Gesamtkontext, was einen Menschen umgibt. Also es gibt nicht diese Abgrenzung. Wir können nicht an der Pforte morgens unsere Person abgeben und sagen, so, jetzt bin ich nur noch berufstätiger Mensch, sondern wir brauchen immer auch dieses Zusammenspiel zwischen allen Ebenen, auf denen wir unterwegs sind als Menschen. Und das ist das, was Coaching ausmacht. Die Menschen kommen zwar oft mit einem beruflichen Thema in das Coaching, aber sehr schnell, wenn man in einem Prozess ist, stellt sich heraus, dass das Themen sind, die auch andere Bereiche möglicherweise kontaktieren. also auch vielleicht im persönlichen Bereich erlebt werden. Wobei das Ziel ist, in diesem beruflichen Kontext auch eine Lösung für diesen beruflichen Kontext zu finden.
Ist es nicht aber genau der Unterschied, dass man ins Coaching geht und mit einem Problem und rauskommt, dass das Problem, mit dem man ins Coaching gegangen ist, nicht das eigentliche Thema ist, sondern nur ein Symptom eines tiefer liegenden, auf der Zwiebelebene tiefer liegenden Lebensthemas? Und bei den Motivationsrednern oder Life-Coaches, um die es ja heute auch hier geht, ist das Problem eigentlich immer die Person, die da vor den Coaches steht? Im Sinne von, änder einfach nur das und das. Du musst einfach nur das und das ändern und dann wird es schon klappen.
Ja, der Unterschied, den ich darin sehe, ist, ich stimme dir dazu, dass es häufig auch mit anderen Bereichen eben die Themen andere Bereiche berühren. Dennoch ist es nicht die Aufgabe im Coaching, diese anderen Bereiche alle aufzuarbeiten. Dafür gibt es andere Settings, ne? Psychotherapie oder Beratung, psychosoziale Beratung. Der Unterschied, den du jetzt in deiner Fragestellung aufgemacht hast, ist ja, dass ein Mensch, der sich einfach hinstellt und sagt, ich weiß, was für dich gut ist, die Person nicht im Blick hat, die ihm gegenüber ist und auch überhaupt nicht auf der Forschungsreise ist, zu verstehen, was mit dieser Person ist, welche Ressourcen, welche Talente der Mensch mitbringt, welche Probleme er mitbringt und was die tiefere Ursache dieser Probleme sein könnte, sondern dieser Mensch stellt sich hin und sagt, ich weiß, was für dich gut ist und mach das doch einfach mal so. Wir sind aber als Menschen viel komplexer unterwegs, ne, in unseren Strukturen. Wir können nicht einfach sagen, morgen mache ich es anders. Wenn wir auf einem Automatismus zum Beispiel bestimmte Dinge schon 30 Jahre eingeübt haben. Das geht aus neurowissenschaftlicher Sicht überhaupt nicht, dass wir von heute auf morgen umschalten.
Den einen Punkt würde ich gerade nochmal gerne aufgreifen, weil wenn ich jetzt auch mit Freunden im Gespräch bin über Coaching, nicht jeder hat da die Coaching-Erfahrung und oft ist es dann halt auch just diese Woche ein Gespräch gehabt, wo es dann darum ging, sitzt man da im Stuhlkreis und erzählt sich da was oder ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, da vor jemandem zu sitzen. Das ist ja irgendwie wie beim Psychotherapeuten. Das finde ich ganz spannend, weil den Punkt hast du ja eben auch nochmal mit reingebracht. Vielleicht nochmal ganz klar, was ist denn so der Unterschied oder die Abgrenzung auch zwischen Coaching und Psychotherapie?
Ja, der Unterschied zwischen der Psychotherapie und der Organisation ist, dass ein Mensch, der in ein Psychotherapie-Setting geht, einen Leidensdruck mitbringt und ein persönliches Thema, ein persönliches Problem und dafür eine Lösung bei sich selber sucht. Im Coaching ist das Thema ein bisschen ein anderes. Ich habe ein Problem im Kontext meiner Berufstätigkeit, meines Teams, meiner Organisation und so starte ich einfach durch einen anderen Zugang in dieses Coaching. Coaching ist auch, wenn man es so will, ein etwas niederschwelliger Zugang zu einem Reflexionsprozess, den Menschen machen. Das habe ich sehr deutlich gemerkt. Ich habe viele Jahre in der Beratung für Menschen mit schweren Krisen und mit schweren Problemen gearbeitet und bin dann in die Organisation gegangen und habe gemerkt, wenn ich in der Organisation Beratungsprozesse und Coachings Menschen begleite in diesen Prozessen, dann kommen die, weil sie zwar ein Problem in der Organisation haben, aber häufig dieses Problem auch auf einer anderen Ebene immer wieder in ihrem Leben wirksam geworden ist.
Ah, okay.
Und das ist ein guter Zugang, auch zu selbstreflektiven Prozessen auch anzuregen in diesem Coaching.
Ah, okay. Das heißt, übers Coaching, dann, weil das einfach niedrigschwelliger ist, weil es vielleicht auch gesellschaftlich akzeptierter ist inzwischen, kann es dann sein, dass man dann letztendlich auch den Zugang oder auch den Mut fasst, vielleicht sich einer Psychotherapie in irgendeiner Form auch oder die anzugehen.
Das genau ist auch die Verantwortung, die wir als Coaches tragen, nämlich zu erkennen, wann ist die Grenze von Coaching erreicht, wann braucht ein Mensch wirklich eine persönliche Arbeit, eine ambulante Therapie oder gar eine stationäre Therapie und wann kann ich als Coach noch wirksam sein? Also das ist ja in unserer Ethik der Transaktionsanalyse auch ganz klar verankert, dass wir unsere Werte da auch sehen und begrenzen in unseren Kompetenzen und Fähigkeiten und dann auch Menschen begleiten in andere Prozesse, wie zum Beispiel Psychotherapie.
Und Iris, weil wir ja hier als Podcast der für die Transaktionsanalyse auch den Anspruch haben, immer praktische Tipps auch noch mitzugeben für unsere Hörer und Hörerinnen, würde ich sagen, erkennt man doch einen guten Coach auch daran, dass er sagt, an irgendeiner Stelle des Prozesses, ich kann dir hier leider gar nicht mehr weiterhelfen. Du müsstest jetzt einen Psychotherapeuten aufsuchen. Das heißt also, seine Arbeit dann auch ganz klar abgrenzt. Und hast du noch das ein oder andere Merkmal, wie man einen guten Coach erkennt?
Ja, mein Rat an Menschen, die Coaching suchen, ist immer der zu gucken, welche Ausbildung hat ein Mensch. Gibt es da wirklich einen Verband, hinter dem er oder in dem er eingebunden ist? Gibt es Hinweise auf seine Ausbildungen auf der Internetseite? Das sind schon Merkmale, die auch eine Rolle spielen. Und es ist immer auch ein Stück weit die Beziehungsorientierung, wenn ich ein Gespräch führe mit einem Menschen und habe den Eindruck, dieser Mensch nimmt mich in Blick und nicht sich selber in Blick. Daran ist für Coaches zu erkennen, ob sie an der richtigen Stelle mit diesem Coaching gelandet sind oder ob dieser Mensch das tut, weil er für sich selber möglicherweise da sehr viel Profit herausnimmt, ne? Persönlich, aber auch monetären Profit. Und das ist sicherlich ein Merkmal. Wir haben ja auch Standards, die wir definiert haben in der deutschen Gesellschaft. Wie kann man Kompetenzen sozusagen für diese Coaches erarbeiten in den Ausbildungen? Aber umgekehrt gibt es auch Kompetenzen, die unsere Coaches mitbringen müssen, nämlich die Fähigkeit, sich selber zu reflektieren, die Bereitschaft, sich auch weiterzubilden und auch die Bereitschaft, sich kritischen Nachfragen, kritischen Feedbacks auch in guter Weise zu stellen und nicht die auf einer persönlichen Ebene sozusagen abzuwehren. Und was mir auch noch wichtig ist, das kann man ja häufig in Posts erkennen oder auch auf Internetseiten, solche Heilsversprechungen, die manche machen. In 3 Stunden bist du dein Problem los. Das wäre für mich ein No-Go, zu so einem Coach zu gehen und mich bei einem solchen Menschen beraten zu lassen, weil ich und wir in der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse oder in der TA-Community der festen Überzeugung sind, dass Menschen in sehr komplexer Weise Dinge umlernen können, jederzeit, aber dass es Prozesse braucht und Zeit braucht.
Warum suchen denn so viele Menschen diese Coaches auf?
Ja, in unserer schnelllebigen Welt ist das ein Heilsversprechen, was sehr attraktiv scheint und was möglicherweise auch aus Zeitmangel eine Hoffnung suggeriert, dass wir uns ganz, ganz schnell umprogrammieren können. Wir sind auch so ein bisschen auf dieser Technikwelt unterwegs und denken, wir können uns umprogrammieren. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum Menschen das suchen. Diese Menschen bringen auch eine gewisse Provokation mit, was für viele Menschen offensichtlich anziehend ist.
Du hast ja gerade angesprochen, was jetzt nicht unser Anspruch ist in der DGTA, beziehungsweise auch bei unseren Weiterbildungen oder der Weiterbildung der DGTA. Vielleicht magst du mal auf den Punkt bringen, du hast jetzt an einigen Stellen ja schon auch erwähnt, was ist denn unser Anspruch in der Weiterbildung? Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, unsere Weiterbildung jetzt zum TA-Coach, nenne ich jetzt einfach mal so, die geht ja schon mal 3 Jahre. So, jetzt gibt es ja Angebote im Markt, die sind vielleicht 1 Jahr oder vielleicht auch ein halbes Jahr, ne? Die, oder du hast ja auch schon das Wochenende angesprochen, um Hypnose zu lernen oder Hypnose-Coach zu werden. Jetzt ist natürlich die Dauer, oder vielleicht ist es auch so, aber die Dauer nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium. Inwiefern würdest du denn sagen, ist das ein Kriterium und welche anderen qualitativen Merkmale gibt es denn noch, wo du sagst, deswegen haben wir die Weiterbildung bei uns genauso gestrickt?
Ja, ein wichtiges Merkmal ist, dass wenn ich mehr Zeit habe und deshalb sind unsere Ausbildungen eben nicht nur ein Wochenende lang, dann kann ich viel stärker das, was ich lerne in den Ausbildungswochenenden, in meine Praxis umsetzen. Und dann findet ein Praxistheorietransfer überhaupt nur statt. Ich kann es wieder mitbringen in die Ausbildungsgruppe und kann schauen, was ist mir gelungen, was könnte noch verbessert werden. Also es ist ein Prozess von, ich lerne etwas, ich verändere etwas, ich entwickle mich. Das ist sicherlich ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es in unseren Ausbildungen immer auch um die Entwicklung der persönlichen Kompetenzen geht. Also auch zu schauen, wo sind denn meine Ressourcen, wo sind meine Spezialitäten, meine Spezialisierung, meine Talente und Menschen in ihrem Selbstwert dadurch auch gestärkt werden, auch in der Reflexion mit anderen in diesen Gruppen. Das ist ein wichtiges Merkmal in transaktionsanalytischer Ausbildung, dass man nicht nur selber lernt, liest oder so, sondern dass man wirklich in die Reflexion mit anderen geht, Rückmeldung bekommt, respektvolle Rückmeldungen bekommt, aber auch kritische Rückmeldungen, wenn vielleicht da Prozesse sind, die man selber in der Selbstwahrnehmung nicht so sieht. Ein anderes Merkmal ist auch, dass wir durch die Ausbildungen, die wir ja so strukturieren, dass wir manchmal 3 Jahre Ausbildung anbieten für transaktionsanalytische Coaches, dass es klar ist, dass wir auch die Methoden und Konzepte der Transaktionsanalyse erlernen. Und wir haben gute Konzepte, die auch im Coaching wesentlich und wichtig sind, wie zum Beispiel die Vertragsorientierung. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, hier, mach das mal so zu meinen Klienten oder Coachee, sondern es geht immer darum, ich habe eine Idee, möchtest du sie gerne hören? Und das ist das Vertragsorientierte.
Eine ganz andere Haltung, ne?
Ja, ist eine andere Haltung. Und darin unterscheiden wir uns auch von diesen Chaka-Leuten, die ja sagen, hier, mach so, ne? Sondern wir versuchen in respektvoller Weise und wir versuchen es nicht nur, wir tun es, in respektvoller Weise auf Klienten einzugehen und ihnen Angebot zu machen. Und ich glaube, das ist auch ein wesentliches Merkmal in den Coaching-Weiterbildungen.
Das eine ist ja jetzt die Weiterbildung und die inhaltliche Qualität der Weiterbildung. Und dann gibt es ja noch einen Über- oder Unterbau, eine gewisse Ethik, die dahinter steht. Und ich glaube oder würde sagen, jetzt auch aus meiner Wahrnehmung, auch mit anderen Richtungen, mit denen ich mich beschäftigt habe, dass die TA da eine, sagen wir mal, sehr klare Haltung hat oder auch Ethik vertritt. Vielleicht magst du dazu noch mal 1-2 Wörter sagen.
Ja, da sage ich gerne etwas dazu. In der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse gibt es ein Ethikkomitee. Und wir orientieren uns in allen Bereichen, in allen 4 Feldern, aber auch besonders in dem Bereich des Coachings an unseren Ethikkriterien, die ganz eindeutig sich auch an der Würde des Menschen, des respektvollen Umgangs miteinander orientieren. Sobald ein Coach oder eine Beraterin oder ein Pädagoge sich entgegen dieser Codes verhält, wird er in diesen Organisationen auch konfrontiert mit seinem Verhalten und man fragt nach, was die Gründe sind. Und das macht auch ein Stück die Qualität aus, dass wir da auch einen achtsamen Umgang haben mit unseren lehrenden Personen, dass sich alle Lehrenden, die das weitergeben, die Transaktionsanalyse in Coaching-Ausbildungen weitergeben, auch entsprechend dieser Ethik-Codes verhalten und nicht unethisches Verhalten zeigen. Unethisch wäre zum Beispiel, wir machen keine klaren Vereinbarungen über die Preisgestaltung, zum Beispiel über die Zeitgestaltung. Und stellen dann einfach etwas in Rechnung, was dann nicht mehr nachvollziehbar ist. Wir treffen keine Absprachen darüber, wie Menschen konfrontiert werden, wenn man etwas erkennt bei ihnen. Das gehört alles zu unseren ethischen Richtlinien oder man könnte auch sagen, dem Umgang mit ethischen Werten in der Transaktionsanalyse.
Falls einem so ein Coach über den Weg läuft, meldet man den auch dann der Ethikkommission?
Ja, also es geht nicht nur darum, unsere Ausbildungskandidatinnen und unsere Lehrenden zu schützen in der Ethikkommission, sondern auch unsere Kunden. Das heißt, wenn ich in einem Coaching weiß, ein Coach ist organisiert in der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse, er geht oder sie geht schlecht mit mir um, respektlos oder ausbeuterisch, dann kann ich auch als Kunde mich an die Ethikkommission der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse wenden.
Ah, okay, Iris, das ist ja super interessant. Das klingt ja nach einer sehr guten Qualitätssicherung und auch danach, dass ich, wenn ich mich nicht gar nicht wohlfühle, irgendwo auch direkt was dagegen tun kann. Danke dir dafür. Wir haben immer zum Schluss der Folge eine Frage, die für alle gleich ist, die zu uns hier zu Gast sind in unserem Hello You Podcast. Und die Frage lautet, Iris, halte ich fest, was ist Transaktionsanalyse für dich?
Für mich ist Transaktionsanalyse eine Möglichkeit, mich selber zu reflektieren, Bilder zu bekommen durch die Konzepte. Wir haben schöne Konzepte, die man schön illustrieren kann, die man präsentieren kann. Und da ich weiß aus der Neurowissenschaft, dass Bilder viel stärker wirken, ist das ein ganz wichtiger Faktor, den ich in der Transaktionsanalyse auch wirklich als Stärke betrachte. Mir ist es auch wichtig, oder Transaktionsanalyse ist auch für mich wichtig, weil es eine beziehungsorientierte, ressourcenorientierte Möglichkeit ist, mit Menschen ihre Prozesse zu begleiten und auch meine inneren Prozesse zu begleiten. Und diese Vertragsorientierung, das ist mir auch ein ganz wesentliches, wichtiges Merkmal, was für mich selber persönlich, aber auch beruflich immer auch gute Wege mir gezeigt hat, mit Menschen umzugehen. Und das ist für mich Transaktionsanalyse.
Super, danke dir.
Vielen lieben Dank, Iris, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unserer dritten Folge zu Gast zu sein. Und wer weiß, vielleicht nicht zum letzten Mal. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Ich danke euch für dieses lebendige Gespräch. Vielen Dank.
Danke.
Danke.